my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Ihr hört Fokus Südwest, das halbstündige Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten. Die heutige Ausgabe am Donnerstag, den 18. Juni 2015, wird von Radio Dreieckland aus Freiburg produziert. Am Mikrofon begrüßt euch Mathieu mit folgenden Themen. Aufklären und nachhaken klein geschrieben. Baden-Württembergischer NSU-Untersuchungsausschuss befasste sich mit den Umtrieben seiner BeamtInnen und V-Leuten im lokalen Ku Klux Klan. Raus aus der Sackgasse. Das Schweizer Volk soll seine Haltung zur EU und Einwanderung überdenken. Und Grund für Durchsuchung des Freiburger Linken Zentrums ziemlich konstruiert. Der Anwalt Jens Janssen im Interview. Aufklären und nachhaken kleingeschrieben. White Power Rassismus, für den auch der Ku Klux Klan steht, ist ein zentraler ideologischer Kitt in der Post-89er Nazi-Hardcore-Szene. Eine Szene, die die Vorherrschaft der sogenannten weißen Rasse im Blood and Honor Musikverbund besang bzw. begrölte. Kein Wunder zunächst, dass das Operieren von Ku Klux Klan Filialen, genannt Chapter, in Deutschland sie auch zu Beobachtungsobjekten des Inlandsgeheimdienstes machte. Diese Gruppe mit Stammsitz in Baden-Württemberg agierte seit Anfang der 90er Jahren. Ein neues Chapter namens European White Knights, das von einem Ex-V-Mann gegründet wurde, rekrutierte Anfang der Nullerjahren Polizisten. Am 12. Juni befasste sich der NSU-Untersuchungsausschuss des Baden-Württembergischen Landtags mit den Umtrieben seiner BeamtInnen und der vom Land honorierten Nazi-V-Männern im lokalen Ku Klux Klan. Michel war wie gewohnt für Radio Dreieckland vor Ort und berichtete gegenüber Jan. Sein Fazit lautet: Bekannt wurde im Ausschuss am Ende wieder nur das, was ohnehin durch die Medien längst bekannt gemacht worden war.
Es war sicherlich diese 21. Sitzung am vergangenen Freitag eine in jeder Hinsicht nicht zum Untersuchungsthema, aber doch erhellende Sitzung. Ich hatte im letzten Bericht ja schon mal darüber geredet, dass das Innenministerium sehr stark die Sitzung dominiert. Ich habe hier mal mitgebracht die Einladung zu dieser Sitzung. Wenn du dir das anguckst, dann siehst du ja, da ergibt sich ja eigentlich gar nicht daraus, wer da überhaupt geladen wird. Du siehst immer nur Punkte, Namensabkürzungen. Das ist ein besonders skurriles Moment, auf das Innenministerium Wert legt. Wenn man genau hinguckt, handelte es sich um den aktuellen ersten Beamten im Integrationsministerium, Professor Hamann. Der war mal bis zu 2012 der Landespolizeipräsident. Dann handelte es sich um den ehemaligen Präsidenten des Landeskriminalamtes, und zwar bis April 2015, den Herrn Dieter Schneider. Und um weitere Beamte des öffentlichen Dienstes, die alle nicht mehr im Dienst sind, weil sie pensioniert sind. Der eine, besonders skurril, ist das hier mit RO abgekürzte. Das ist nämlich ein Tarnname, der dann noch in der Einladung abgekürzt ist. Mhm. Also das heißt, hier wird also in hohem Maße vom Landtags, von der Landtagsverwaltung oder vom Landtagsuntersuchungsausschuss im Prinzip den Bedürfnissen und der Steuerung des Innenministeriums Raum gegeben, und so verlief auch diese Sitzung eigentlich im Wesentlichen. Ein Fakt wurde tatsächlich doch ein bisschen mehr bekannt, als was es bisher war. Alles das, was dort eigentlich jetzt zu erwarten gewesen wäre, was aufzuklären wäre. Wir haben einen Nazi-V-Mann im Ku Klux Klan seit Anfang der 90er Jahre namens Achim Schmidt, was ausdrücklich bestätigt worden ist, von dem Verfassungsschutzmitarbeiter, der die Außenstelle in Schwäbisch Hall geleitet hat. Wir haben Polizisten, die da drin Mitglied geworden sind. Und wir wissen, dass dies bekannt gemacht worden ist im September 2001 durch den geführte Quelle des Bundesamtes für Verfassungsschutz, nämlich Thomas Richter, der aber zugleich mit dem damalig wahrscheinlich noch in Diensten des Landesamtes stehenden Achim Schmidt in die USA gereist ist, um diese Abspaltung oder Neugründung eines weiteren Chapters des Ku Klux Klans in Deutschland mit Sitz in Schwäbisch Hall mit zu begründen. Also all das war bekannt, schon vorher. Es gibt einen Bericht aus dem Jahre 2012 von eben jenem jetzigen ersten Ministerialbeamten im Integrationsminister Hamann, der diesen Bericht schon gefasst hat. Und es ist auch bekannt, dass im Prinzip angekauft wurde Unterlagen von Herrn Schmidt, als der geflüchtet ist. Es ist bekannt, dass es ein Leck gegeben hat im Jahre 2002 aus der G10-Stelle, also die Überwachung macht. Aber was nicht bekannt ist, ist, was in diesen Unterlagen von Herrn Schmidt drin war, was auf den Computern war. All dies erkundet aber auch nicht der Ausschuss. Das heißt, es gibt offensichtlich haben Kollegen schon Zugang gehabt zu diesem Material. Da ist bekannt, dass Herr Schmidt Kontakte gehabt hat in die ganze ostdeutsche Nazi-Szene. Blood and Honor, er war ja selbst auch Sänger. Das heißt, all diese ganzen Komplexe hinein in dieses NSU-Umfeld, die ganzen Komplexe, warum er denn nun gezielt Polizisten angeworben hat, all dies ist nicht Thema. Und wenn es Thema wird, dann immer in diesen verharmlosenden Formen. Dann sagt der Professor Hamann, der jetzt der erste Ministerialbeamte im Integrationsministerium ist, ja, nein, es gibt keinen strukturellen Rassismus. Aber er führt in seinem eigenen Bericht auf, dass in dieser Böblinger Polizeibereitschaftspolizei erstens es sehr nahe, realitätsnahe Darstellung von Rechtsextremisten im polizeilichen Kampf gibt. Mhm. Er führt aus, dass dort es in der Nacht schon vorgekommen sein, dass dort Beamte der Kopf kahl geschoren worden ist in Skinhead. Das sei aber alles nur lustige Geschichte. Klar. Und natürlich sind diese Beamten, die dort gewesen sind, natürlich auch Mitglieder drin. Sie alle können nicht aufklären, weil es keine Akten mehr gibt, angeblich im Landespolizeipräsidium und in dem Ministerium darüber, weshalb keine dienstrechtlichen Maßnahmen eingeleitet worden sind.
Das müsste doch aber der Herr Dieter Schneider gewusst haben, der da zuständig war.
Dieter Schneider war damals der Abteilungsleiter für die Kripo im Landespolizeipräsidium und er hat eine vehemente Verteidigungsrede dazu geführt, die aber schon ad absurdum geführt gewesen ist, ohne dass es die Abgeordneten jetzt nochmal ihn haarscharf damit konfrontiert haben. Nämlich, er hat gesagt, ja, es hätte ein Verwertungsverbot gegeben wegen der G10-Maßnahme. G10-Maßnahmen können nur zu Strafermittlungen führen und können nur dadurch angewandt werden. Da hätte die Staatsanwalt wieder Heilbronn erklärt, das sei aber nicht vorhanden.
Sie G10 ist?
Das ist eine Lauschaktion. Also das G10-Gesetz heißt das geheimdienstliche Abhören von Telefonüberwachung. Und diese Telefonüberwachung ist ja geleakt worden an Schmidt durch einen Beamten aus der G10-Stelle des Landesamtes für Verfassungsschutz. Und daher muss es dann hektische Aktivitäten gegeben haben, weil tatsächlich sie Schiss hatten, dass ihre Topquelle in Anführungszeichen, die wie Schmidt schon ewig lange auch im Ku Klux Klan unterwegs gewesen ist, wie in anderen Nazi-Strukturen, nämlich Thomas Richters mit dem Decknamen Corelli, der ja im letzten Jahr zu Tode gekommen ist an einem plötzlichen diabetischen Schock, als er für die Einvernahme war. All dies ist eigentlich schon bekannt, aber der Ausschuss fragt dazu nicht. Er fragt schlicht und einfach nicht und die wollten natürlich nicht, dass ihre Quelle aufgedeckt wird. Ja? Mhm. Aber sie fragen nicht, was steht denn in den Treffberichten? Was hat denn Corelli alles geliefert? Corelli ist mittlerweile tot, Thomas Richter. Mhm. Ja? Der Witz ist, es findet eine Ausschusssitzung statt, wo der Ausschuss noch nicht mal die Unterlagen hat des Bundesamtes, wo Corelli berichtet hat, in Treffberichten mit seinen V-Mann-Führern über die Erkenntnisse in Baden-Württemberg. Und das ist eigentlich der große politische Skandal, der sich mittlerweile entwickelt. Die Abgeordneten, die aus der Vergangenheit kommen, die CDU und FDP, haben natürlich kein Interesse, dass dies zu keinen Maßnahmen geführt hat. Es ist der Hausspitze, also dem Innenminister, alles bekannt gewesen 2003 und 2004. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat sogar freigegeben dienstrechtliche Maßnahmen gegen die Polizeibeamten. Trotzdem sind keine ergriffen worden über 2 Jahre lang. Zwischen 2002 und 2005, wo dann ein dienstlicher unterdienstrechtliche Beschwerde dann gemacht worden ist. Der Beamte, der bei Kiesewetter der Einsatzleiter gewesen ist, Timo Hess, dieser Beamte ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht im Beamtendienst gewesen. Also auch die Rechtfertigungsebene, die Herr Schneider gehabt hat in Bezug auf die dienstrechtliche, die Schwierigkeiten des Dienstrechts, gemeinsame Überzeugung von Herrn Hamann und von Herrn Schneider, dass es sehr schwierig sei, angesichts der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums Beamte aus dem Dienst zu entfernen. Schwerwiegende Dienstversäumnisse seien Voraussetzung, strafrechtliche Verurteilung seien Voraussetzung, um sie aus dem Dienst zu entfernen. Die haben aber gar nichts gemacht. Die haben erstmal 2 Jahre lang nichts gemacht. Dann wurde ihnen noch ungefähr angeboten, die Festplatte und der Laptop von Schmidt. Vorher war schon geleakt worden von der Ehefrau von Schmidt die Chat-Protokolle, wo sie darauf aufmerksam geworden sind, dass er informiert worden ist, wo es auch um die Polizisten nebenher bemerkt ging, die da drinnen gewesen sind. Also sie eine zusätzliche Quelle zu ihrem Nazi-V-Mann Corelli gehabt haben. Trotzdem hat die Hausspitze, das Landespolizeipräsidium und der damalige Innenminister Schäuble und die gesamte Ministerial- und Staatssekretärstruktur im Lande Baden-Württemberg nichts unternommen, sondern erst im Jahre dann 2014 angefangen, bei der Bereitschaftspolizei ein dienstlich aufsichtliches Verfahren gegen die beiden Beamten kurz unmittelbar vor der Verjährungsfrist einzuleiten. Und das ist der eine Skandal, aber der viel größere Skandal mittlerweile, der sich so, wie er sich mir darstellt, ist, dass auch die Abgeordneten der aktuellen Regierungskoalition offensichtlich kein Aufklärungsinteresse haben an diesen ganzen Vorgängen. Es wird nicht nachgefragt zu den Vorgängen der Kenntnisstrukturen, die das Amt schon haben konnte, zu dem NSU-Umfeld. Es gibt diese Unterlagen, es gibt die Computer von Schmidt, wie gesagt, der und als Bade, Nazi-Bade ja auch sehr aktiv im Blatt und anderen Netzwerk unterwegs gewesen ist. Es gibt das alles. Aber es wird dazu nicht nachgefragt. Nachgefragt wird dagegen, und es gab eine Aussage des Staatsschutzbeamten, der auch sehr intensiv dargestellt hat, ja, das war alles eigentlich bekannt. Seit den 90er Jahren alles bekannt, habe ich auch immer weitergemeldet an das Landesamt. Ich habe es auch in den eigenen Strukturen weitergemeldet. Geht ja dann auch an das LKA.
Was war alles bekannt jetzt?
Die Bildung des Ku Klux Klans, die Mitgliedschaft der Polizisten, dass Achim Schmidt unterwegs ist in den Blatt und anderen Strukturen etc. Das ist alles bekannt gewesen. Mhm. Ja, es ist alles bekannt gewesen. Der Staatsschutzbeamte hat im Jahre 2003 auch noch den Ankauf der Computer vermittelt, ja, weil Schmidt ist geflüchtet, schnell weggekommen wegen häuslicher Gewalt. Er hat sich von seiner Frau getrennt und hat seine 3 Kinder auch dagelassen und hat gesagt, du kannst mit dem Schrott alles machen, was du willst. Und da waren alle seine persönlichen Aufzeichnungen, alle seine sein Laptop und mehrere Festplatten waren dort vorhanden. Wer dieses Material überhaupt ausgewertet hat, das ist schon gefragt worden, der Ausschussvorsitzende ist schon gefragt worden in der vorvergangenen Sitzung, wer hat das eigentlich ausgewertet? Was ist da drin? Die Abgeordneten fragen schlicht und einfach dazu nicht. Stattdessen fragen die Abgeordneten den Staatsschutzbeamten, ja, sie haben ja eine vorbildliche Anspracheverhalten gemacht. Das heißt, dass dann die Frau von Schmidt ihnen hinterher das Material angeboten hat. Das ist ja vorzüglich. Da müssen wir ja was draus lernen, was hier Konsequenzen tun. Aber was der Inhalt dessen ist, wird nicht gefragt. So der SPD-Obmann Sacellario. Oder die Grünen-Abgeordnete Hafner fragt dann, war denn unter den Materialien auch bestimmte Schmuckutensilien? Sie wollte irgendwas raus auf irgendeinen schwarzen Siegelring, der auf Bildern auch zu sehen war mit dem Ku Klux Klan-Kennzeichen. Ja? Mhm. Die Auswerter und die Beschaffer wie Oettinger, der heißt in Wirklichkeit Oswald, sagen, nein, ist nichts, ist uns alles nicht aufgefallen oder sonst was. Sie sagt aber noch nicht mal, dass sie auf einem schwarzen Siegelring abstellt. Selbst das sagt sie noch nicht mal. Aber sie fragt nichts, ja, was war denn in dem Zettelkram drin? Was haben Sie denn da ausgewertet? Das war immerhin die Auswerterin des Landesamtes für Verfassungsschutz, die auch nicht mehr im Dienst des Verfassungsschutzes ist, sich aber dann wieder auf die Bank sitzt, wo der Verfassungsschutz den Ausschuss beobachtet, genauso wie auch das LKA ja den Ausschuss beobachtet, kontinuierlich beobachtet. All diese Fragen werden nicht gestellt und es wird noch nicht einmal die Voraussetzungen geklärt, nämlich was hat Corelli eigentlich über Ku Klux Klan, EWK, Verbindung zwischen den Hiesigen und der Szene in Sachsen, Thüringen etc., weil dieser europäische White Knights waren bewusst als bundesweite Organisation angelegt. Nichts wird aufgeklärt. Und insofern steht der Ausschuss, denke ich, jetzt vor der Sommerpause ziemlich auf der Kippe. Sie werden zwar jetzt demnächst noch eine Fragerunde mit Herrn Schmidt machen, der in den USA sich gerade um die Staatsbürgerschaft in Mississippi bemüht. Und es wird auch noch einzelne Einvernahmen sicherlich geben. Trotz und alledem denke ich, dieser Ausschuss wird entweder nochmal einen Rappel kriegen, aufzuklären. Ich befürchte allerdings nicht mehr. Damit ist im Prinzip hier öffentliches Geld eher auf der Kippe zum Verschwenden. Und das hilft auch nicht, dass also praktisch nachgeholt wird, bestimmte Maßnahmen, dass man immer noch das Handy sucht von Florian Heilig oder sonst was. Solange diese Strukturen überspielt werden des strukturellen Versagens oder des strukturellen Wegdeckens der Sicherheitsorgane narzisstischer Strukturen, wie denn zum Beispiel den Ku Klux Klan, solange dies nicht Thema wird und nicht nachgefragt wird und nicht offen gedeckt wird, was die Abgeordneten zumindest aus den Akten kennen können, solange versagt dieser Ausschuss. Das ist meine Bewertung dazu.
Michael berichtete gegenüber Jan von der jüngsten Sitzung des baden-württembergischen NSU-Untersuchungsausschusses. When we met there, when you were chance, find someone to share, if your moment's so intense, got to love so strong like this, I didn't know it existed. Raus aus der Sackgasse. Das Schweizer Volk soll seine Haltung zur EU und Einwanderung überdenken. Anfang 2014 hat das Schweizer Wahlvolk knapp die sogenannte Masseneinwanderungsinitiative angenommen. Deren Umsetzung gefährdet den Erhalt der bilateralen Verträge mit der EU und führt die Schweiz wahrscheinlich in eine Sackgasse, so die Initiatoren von RASA. Raus aus der Sackgasse. Radio Dreieckland sprach mit Professor Andreas Auer von der RASA-Initiative und fragte ihn zunächst, wofür diese neue Initiative steht.
RASA ist eine Abkürzung für Raus aus der Sackgasse, weil wir gefunden haben in unserer zivilgesellschaftlichen Gruppe, die vor rund einem Jahr gegründet worden ist, dass die Volksabstimmung vom 9. Februar 2014, mit welcher Kontingente und Höchstzahlen für Ausländerinnen und Ausländer beschlossen wurden, dass dies unser Land in eine Sackgasse führt. Und die Ereignisse haben dies unterdessen vollauf bestätigt. Wir schlittern jeden Tag ein wenig tiefer in diese Sackgasse. Und das Anliegen unserer Volksinitiative ist, dass man diese Abstimmung sozusagen wiederholt.
Wie hat man das zu verstehen? Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln? Ich meine, das Volk hat abgestimmt und jetzt soll das Volk plötzlich wieder in die andere Richtung abstimmen.
Genau, das ist eigentlich die Quintessenz der direkten Demokratie, dass das Volk seine eigenen Entscheide jederzeit wieder in Frage stellen darf. Das kann die Regierung nicht, das kann das Parlament nicht, weil die sind ja an die Volksentscheide gebunden. Aber wenn das Volk die Möglichkeit hat, eine Verfassungsänderung einzuleiten, dann kann es mit dieser Verfassungsänderung ebenfalls auch nochmals die Bürgerinnen und Bürger aufrufen, sich zu überlegen, ob dieser Entscheid vom 9. Februar 2014 wirklich aufrechterhalten werden sollte oder ob man nicht eine andere Lösung anstreben soll.
Das bedeutet aber ein intensiver politischer Konkurs eben über diese sogenannte Einwanderungsproblematik. Ich meine, auf der einen Seite, es tun viele Arbeitskräfte in die Schweiz auch einpendeln, die wohnen dann um die Schweiz herum, andere Menschen leben in der Schweiz. Wie sieht denn jetzt da die Stimmung aus? Die RASA-Initiative ist ja von vielen Intellektuellen hier auch geprägt, von Professoren, Doktoren und so weiter und so weiter. Und das Volk in der Schweiz ist halt eben das Volk. Wie will man dieses Volk überzeugen? Ich meine, das ist ja irgendwann mal überzeugt worden davon, hier gegen diese sogenannte, ich sag's nochmal, sogenannte Masseneinwanderung zu votieren. Und die zweite Frage, die ich gleich nachschieben möchte, ist, was heißt eigentlich Masseneinwanderung?
Ja, also zum ersten Punkt bin ich nicht ganz einverstanden mit Ihnen. Wir sind tatsächlich die Urheber dieser Bewegung, die wir ausgelöst haben, Akademikerinnen und Akademiker. Aber wir haben unterdessen eine sehr breite Unterstützung aus allen Volkskreisen und allen Volksschichten bekommen. Und man kann also uns nicht mehr abtun als eine Gruppe von abgehobenen Intellektuellen und so weiter. Wir werden auch immer mehr ernst genommen. Wissen Sie, ich glaube, die Behörden finden uns gar nicht als eine Belästigung, sondern im Gegenteil, ich bin überzeugt, dass sogar in der Regierung und in der Verwaltung gewisse Kreise sagen, ja, das ist wahrscheinlich die beste Lösung. Nicht als Lösung an sich, weil das Problem der Einwanderung damit natürlich nicht gelöst wird. Aber wir müssen in der Schweiz unsere Beziehungen zur EU irgendwie neu definieren. Und diesen Entscheid wollen wir dem Volk vorbehalten. Und verhindern, dass so in rund anderthalb Jahren, wenn die Dreijahresfrist abgelaufen ist, dass dann die Regierung, der Bundesrat mit Verordnungen, also ohne Mitbestimmungsmöglichkeit des Volkes, diese Kontingente einführen will. Also ich bin fast überzeugt oder ich bin sehr zuversichtlich, sagen wir mal so, dass wir diese Abstimmung so Ende 2016 gewinnen werden, weil RASA eigentlich keine Alternative ist, aber eine Voraussetzung, um irgendeine neue Lösung mit der EU anzustreben. Und die zweite Frage, was war das schon wieder, bitte?
Ja, die zweite Frage bezieht sich auf diese Masse, ich meine Masseneinwanderung. Das Boot ist voll, die Berge sind dicht, hier kommt keiner mehr rein und so weiter und so weiter.
Ja, also das ist natürlich eine propagandistische Ausnutzung der Möglichkeit, die wir in unserem Initiativrecht haben, dass die Initianten selber den Titel der Initiative bestimmen können. Und natürlich mit diesem Wort Masseneinwanderung haben sie praktisch die Abstimmung schon gewonnen. Denn ich persönlich bin auch nicht für Masseneinwanderung. Das ist ein Schlagwort. Also hier haben wir ein Problem mit unserer rechtlichen Situation im Initiativrecht. Man sollte die in den Titel der Initiative irgendwie objektiver bestimmen und nicht mehr den Initianten überlassen, weil damit ja schon irgendwie Abstimmungspropaganda betrieben werden kann.
Die Schweiz, die ist ja immer noch so eine kleine Insel, das heißt, sprich inzwischen vollständig von EU-Land umgeben und macht immer noch sozusagen ihre bilateralen Verträge. Ich meine, inwiefern bewegt sich die Schweiz generell auf die Europäische Union zu oder inwiefern ist man, weil man halt eben jetzt wieder so total umspannt ist von der Europäischen Union, eher darauf bedacht, seine kleine Insel zu verteidigen?
Ja, natürlich, das sind widersprüchliche Tendenzen, die hier sind. Aber die Schweiz ist wahrscheinlich besser in die EU integriert als manches EU-Mitglied. Das wissen Sie, Sie sind in diesem Umkreis tätig. Sie wissen, wie viele Hunderttausende, wenn nicht eine halbe Million von Personen jeden Tag die Schweiz überqueren. Man spricht viel von den Ausländerinnen und Ausländerinnen, nicht nur EU-Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Drittstaaten, die in die Schweiz kommen. Man spricht weniger über die Schweizerinnen und Schweizer, die ebenfalls im EU-Gebiet wohnen. Das ist mehr als eine halbe Million Schweizerinnen und Schweizer, die im EU-Land wohnhaft sind und wirtschaftlich tätig sind. Und wenn die Bilateralen wegfallen, und das wollen wir ja verhindern, dann sind auch diese Personen in der Schwierigkeit. Mhm. Also die Schweiz war nie eine Insel. Die Schweiz war immer offen gegen außen. Wir sind kein direktes EU-Mitglied, aber wir sind sehr, sehr stark integriert mit den Bilateralen, aber auch durch den täglichen Verkehr von Personen, Waren und Dienstleistungen zwischen vor allem unseren Nachbarstaaten. Wir haben ja mit Baden-Württemberg sind unsere Beziehungen wirtschaftlich wichtiger als jene mit China. Es sind unglaublich enge Beziehungen, die wir haben mit Norditalien, mit Baden-Württemberg, mit Bayern, mit den französischen Regionen, die unser Land umgeben. Also wir sind sehr, sehr stark integriert. Wir fühlen uns voll als Europäer, auch wenn wir kein EU-Mitglied sind.
Apropos EU-Mitgliedschaft, ich meine, das ist natürlich die Frage, wie weit, wie lange, beziehungsweise soll die Schweiz noch nicht EU-Mitglied sein? Wollen die Schweizer irgendwann mal mitbestimmen? Das ist immer so ein gewisses Auf und Ab, praktisch auch in der Schweizer Stimmung. Wie sieht es damit aus?
Das hat im Moment politisch keine Chance. Niemand spricht ja davon. Sie wissen ja, dass in ein paar Monaten im Oktober haben wir Neuwahlen in das Bundesparlament, in den Nationalrat. Und das Thema EU und Europa ist vollkommen tabu. Also unsere Parteien vermeiden das tunlichst. Niemand will sich da auf die Äste herauswagen, obwohl es tatsächlich politisch, wirtschaftlich und auch sozial wahrscheinlich die größte Frage ist, die wir zu beantworten haben in der Schweiz, wie wir weiterhin unsere Beziehungen zu unseren Nachbarstaaten und das heißt eben mit der Europäischen Union gestalten wollen.
Zuerst einmal heißt es hier raus aus der Sackgasse und raus aus der Sackgasse bedeutet in diesem Falle einfach nur die Grenzen weiterhin so weit wie möglich offen halten.
Nein, raus aus der Sackgasse heißt diesen Fremdkörper in unserer Verfassung, der sich da angeschlichen hat im Februar letzten Jahres, wieder zu entfernen. Und dann kann man vernünftig andere Lösungsansätze suchen und finden, welche uns entweder mit einer Weiterführung der bilateralen, mit dem institutionellen Vertrag oder mit einer Neuauflage des europäischen Wirtschaftsraums oder irgendwie, das ist dann nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe der Regierung und des Parlaments, einen Weg suchen, wie wir mit der EU wieder ein vernünftiges und ein gutes, für beide Seiten zufriedenstellendes Verhältnis herstellen können.
Soweit Andreas Auer von der Initiative Raus aus der Sackgasse, kurz RASA, im Interview mit Konrad. Mehr Informationen zur Initiative Raus aus der Sackgasse erhaltet ihr auf www.initiative-rasa.ch. Grund für Durchsuchung des linken Zentrums in Freiburg ziemlich konstruiert. Bemüht um die Aufklärung eines Farbei-Attentates gegen eine Gaststätte, in der eine Veranstaltung der rechtslastigen AfD stattfinden sollte, hat die Polizei Anfang der vergangenen Woche die Räume des Freiburger linken Zentrums durchsucht. An der Durchsuchung beteiligt waren an die 40 Beamtinnen. Radio Dreieckland sprach mit dem Anwalt Jens Janssen um seine Einschätzung dieser Durchsuchung und fragte ihn zunächst, was die Begründung war.
Naja, so ganz erschließen tut sich mir das auch noch nicht. Also Vorlaufveranstaltung einer ganz wunderbaren hochdemokratischen Partei namens Alternative für Deutschland. Irgendwo in St. Georgen, das heißt, da existierten irgendwelche Aufrufe, man möge dagegen demonstrieren. Und offensichtlich haben einzelne Mitbürger das Demonstrationsrecht sehr weit ausgelegt und haben gegen eine Gaststätte Farbeier geworfen. So habe ich es zumindest der Presse entnommen. Und das wiederum hat zur Folge, dass der Demonstrationsaufrufer sozusagen in den Verdacht gerät, aus Sicht der Ermittlungsbehörden, in den Verdacht gerät, dass er selber tätig oder sozusagen aus seiner Mitte heraus tätig geworden wäre. Ein, wie ich finde, etwas abwegiger Gedanke.
Ja, das schon mal. Außerdem, was kann man denn da finden, Vorbereitung zum Farbei-Attentat? Ja. Wenn man jetzt in die Badische Zeitung guckt, da hat man so den Eindruck, sie haben etwas gefunden.
Nein, also das ist, also vielleicht Folgendes. Was gut ist gegenüber früher, das muss man sagen, ist, dass solche Durchsuchungen mittlerweile geordnet ablaufen. Vor vielen Jahren ging es da etwas blutiger zu und mittlerweile ist es einfach so, dass sozusagen ordentlich durchsucht wird, umstellt wird, durchsucht wird, aber nicht mehr mit der Intention, was zu zerstören. Und dann nimmt man halt mit, was zum Durchsuchungsbeschluss passt. Und wenn auf dem Durchsuchungsbeschluss draufsteht, mitnehmen Computer und mitnehmen Farbe, dann wird man halt so lange suchen, bis man eine alte Farbdose findet oder einen alten Computer, dass das Gegenstände sind, die in irgendeiner Beziehung zu einer Sachbeschädigung stehen, erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Im Übrigen muss ich sagen, überrascht auch, dass eine Sachbeschädigung zu einer Durchsuchung führt. Das Ganze scheint mir offen gestanden ziemlich konstruiert zu sein.
Ja, soweit Jens Janssen zu der Durchsuchung des linken Zentrums. Wir werden weitersehen, was dabei rauskommt. Farbe, das ist natürlich schon ein hochgefährlicher Gegenstand, wenn es um Farbeiwürfe geht.
Soweit der Anwalt Jens Janssen im Interview mit Jan. Somit kommen wir auch zum Ende dieser Sendung. Alle Beiträge und die gesamte Sendung könnt ihr auf rdl.de nachhören. Das war Fokus Südwest, produziert von Radio Dreieckland. Musikalisch waren Auszüge vom Album Prendre le temps der französischen und Freiburger Sängerin Alessa zu hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Mathieu.